Und bevor wir starten, ein kurzes Thema, das uns gerade selbst beschäftigt hat. Janina, du hast ja letzte Woche erzählt, dass du mit Charlie beim Checkup beim Kinderarzt warst, oder?
Ja, genau. Das war sein jährlicher Routinetermin. Aber da ging es dann auch tatsächlich um das Thema Meningokokken.
Stimmt. Und ich fand es gut, da nochmal genauer hinzuschauen. Meningokokken sind Bakterien, die besonders für Kinder gefährlich werden können. Denn sie können eine Hirnhautentzündung oder Blutvergiftung auslösen und damit schnell lebensbedrohlich werden.
Ja, das klingt auch echt ernst. Ich hatte das gar nicht so richtig auf dem Schirm.
Ja, und was viele nicht wissen, bei 10-20% aller Betroffenen einer Meningokokken-Meningitis kommt es im Anschluss zu Komplikationen wie Krampfanfällen oder Taubheit, bei Kindern gegebenenfalls zu Entwicklungsstörungen.
Ja, genau, deswegen war das nämlich auch ein Thema beim Arzt.
Ja, deshalb ist es gut zu wissen, gegen Meningokokken werden Impfungen empfohlen. Die Meningokokken-B-Impfung frühestmöglich und als Nachholimpfung bis zum 5. Geburtstag, abgerechnet über die Versichertenkarte.
Aktuell werden in Deutschland pro Jahr über 300 Meningokokken-Fälle gemeldet.
Meningokokken-Erkrankungen sind anfangs schwer zu erkennen und können schnell lebensbedrohlich werden. Um Kinder bestmöglich davor zu schützen, gibt es verschiedene Impfungen. Also am besten wirklich einfach beim Kinderarzt nachfragen.
Lass dich jetzt von deiner Kinderärztin oder deinem Kinderarzt über die von der STIKO empfohlenen Meningokokken-Impfungen beraten. Auch bezüglich der Nachholimpfung gegen Meningokokken B bis zum 5. Geburtstag.
Herzlich willkommen bei Unter uns Moms. Wir sind Patricia Thumann und Janina Reimann. Bei uns erfahrt ihr alles rund um das Auswandererleben in Portland und auf Hawaii.
Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Aloha und herzlich willkommen zu Unter uns Moms.
Hello, hello. Patricia, du bist ja jetzt wieder solo. Direkt einen Soundeffekt eingebaut.
Ja, ja, stimmt, wir brauchen so einen Solo-Parenting-Soundeffekt, der dann immer wieder. Ja, genau. Der würde dieses Jahr auch wirklich sehr oft eingespielt werden. Ja, yep, Mirko ist schon wieder weg. Wir sind schon wieder alleine und hat auch direkt wieder alles super angefangen oder geendet. Keine Ahnung, wie man es nennen will. Normalerweise ist ja immer die Regel, was ich ja mal sage, dass alles, was schief gehen kann, geht schief, sobald er am Flughafen ist. Diesmal hat tatsächlich angefangen, noch bevor er gegangen ist. Und zwar am Abend, bevor er los ist, bin ich ins Bett gegangen und er war irgendwie noch im Bad und ich sitze so und denke so, hier raschelt doch irgendwas, was ist denn das so? Und dann kommt er und ich sage ziemlich so, Mirko, hier ist irgendwas, hör mal. Und er so, ach, du spinnst. Und guck mal hier, das Fenster ist auf, irgendwie hier der Vorhang weht ein bisschen. Und hat das so voll so klein geredet, als ob ich mir irgendwas ausdenken würde. So nach dem Motto, ach komm. Hat dann gesagt, guck mal hier, das Blättchen, da hast du bestimmt nur gehört. Du wieder mit deinen Ohren und so. Weil wir machen uns immer darüber so lustig, dass ich super gut hören kann. Ja, weil ich super gut hören kann, er ziemlich schlecht. Aber dafür hat er die guten Augen und ich die richtig schlechten Augen. Also es gleicht sich sehr gut aus. Aber anyways, er wollte mir dann so kurz einreden, so stand er, also ich saß auf der Bettkante, er mir gegenüber. Und war dann nochmal, als er gerade den Satz sagte, ich glaube, das ist das Blatt Papier, sagte er nur so. Und ich so, hä? Er so, geh raus. Geh raus, sagt er sofort. Und ich so, oh Gott. Also wirklich so, ne? So dieses Papier gestottert und geh raus, so. Und ich bin nur so raus und er so, oh Gott, sagt er. Ich höre ihn nur sagen, ich so, was brauchst du? Und er so, Staubsauger, Fliegenklatsche, alles, was du finden kannst. Ich so, okay, 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 bin dann schnell gerannt, ne? Ihm die Sachen irgendwie gegeben und dann höre ich es nur aus dem Schlafzimmer irgendwie den Staubsauger an. Ich höre es irgendwie schlagen gegen die Wand und
Oh nein.
Und dann mit dem Staubsauger eher stapp, hinterher mit dem Staubsauger wieder an. Und keine Ahnung, ob da wirklich, keine Ahnung, Monsterfight irgendwie stattfindet. Dann kam er irgendwie raus und sagte, okay, ich hab sie, ich muss den Staubsauger schnell rausbringen. Ich so, wer ist sie? Wen hast du? Ich erzähl's gleich, sagt er nur. Geht dann so raus, kommt wieder rein und sagt, ja, du hast dann doch was gehört. Und ich so, ja, was denn? Er meint so, die größte Cockroach, die wir in 10 Jahren Hawaii jemals gesehen haben. Und ich so, nein, im Schlafzimmer. Und genau den Tag, bevor du fliegst. Und sind da jetzt noch mehr? Und ist das jetzt wieder ein Zeichen, dass es jetzt hier wieder irgendwie losgeht und so? Und ja, und ich möchte kurz dazu sagen, wir haben ja ein Familienbett. Das heißt, während dieser ganzen Aktion lag Eloise im Bett und ich bewundere es jedes Mal. Die schläft einfach wie ein Stein. Ja, dieser Staubsauger ist neben ihr losgegangen. Er hat ja gegen die Wand geschlagen, war da am Rumtrampeln und hat gerockt. Die ist nicht einmal aufgewacht. Die hat nicht mal gezuckt oder so. Also hier könnte ein Erdbeben sein und dieses Kind würde nicht aufwachen. Also die schläft echt den Schlaf der Gerechten. Also wirklich, ja, das war sehr lustig. Aber,
boah,
ja,
aber der Satz, geh raus. Ja. Mein Gott.
Ja. Und auch wirklich so 5 Oktagen tiefer. Und ich habe so in seinen Augen gesehen, so dieses Ding von, oh Gott, was auch immer er da gesehen hat. Ich drehe mich jetzt nicht um. Ich will es nicht sehen. So, ja.
Sorry, Eloise, ich liebe dich.
Ja, genau, ich lasse dich zurück. Tschüss. Dein Vater wird dich schon retten. Wie heißt es doch, ne? Frauen und Kinder zuerst. Ja, sorry, diesmal hat die Frau das sinkende Schiff zuerst gelassen und das Kind beim Vater zurückgelassen. Ja. Yep, welcome to Hawaii life.
Aber wie kann das sein, dass das jedes Mal so ist, wenn Mirko geht? Ich meine, du hast ja Monsterglück gehabt, dass er noch da war.
Ja.
Aber
wir erinnern uns alle an die Bademantel und so, ne?
Steht so, oh ja, heute ist wieder der Tag. Heute geht Mirko wieder ab ins Tumanhaus.
Ja, genau. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Also dieses Ding von, sobald er die Koffer aus der Garage holt, spricht sich das rum in der Nachbarschaft und die Cockroaches sagen alle, alles klar, woohoo, wir sind zur Party eingeladen, wir können da wieder einziehen. Ja, also das war auf jeden Fall die letzte Nacht, die er dann bei uns verbracht hat, war ein bisschen, ja, ereignisreich, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber es war sowieso eine ereignisreiche Woche, weil wir haben tatsächlich dann auch ein paar Tage vorher noch einen Hund gefunden, so. Also der irgendwie in der Nachbarschaft rumgerannt ist, irgendwie im strömenden Regen haben wir den eingesammelt. Und da wollte ich dich mal fragen,
Hattet ihr den nicht im Haus?
Ja, wir haben den im Haus.
Und nachdem er
dann zum zweiten Mal auf den Teppich gepinkelt hat, haben wir ihn dann auch in Richtung Tierheim gebracht, haben ihn dort aber den Chip auslesen lassen und zum Glück tatsächlich Besitzerin dadurch ermitteln können und haben ihn dann im Grunde genommen wieder mitgebracht, weil das in der Parallelstraße hat er gewohnt und die haben das nicht mal gemerkt, dass der weg war. Der Hund hatte wohl irgendwie noch einen Geschwisterhund und die hatten irgendwie Besuch, da war wohl irgendwie viel los und anscheinend ist der ausgebüxt, ohne dass es jemand gemerkt hat. Also war auf jeden Fall ein Happy End. Aber ist es ein hawaiianisches oder amerikanisches Phänomen? Ich habe noch nie in meinem Leben so viel mit verlorenen Tieren und explizit auch Hunden zu tun gehabt wie hier. Gefühlt jede Woche sehe ich auf Nextdoor, also unserer Nachbarschafts-App oder sei es auch bei Facebook, bestimmt so nur in unserem näheren Umkreis immer so ungefähr so 10 Hunde oder so, die verloren gegangen sind, die jemand gefunden hat. Ist es bei euch auch so oder ist das nur hier so?
Also es ist definitiv auch bei uns so, alleine in unserer Nachbarschaft. Wir haben auch schon ein paar Mal Hunde gefunden, auch sogar von den Farmen hier nebenan von uns. Da war einmal ein Hund dabei, das war, glaube ich, ein Schäferhund. Und der hatte eine Telefonnummer an seinem Halsband und dann haben wir angerufen. Und sobald die abgenommen hatten, hat die Person am Telefon schon gesagt, ja, wir sehen den auf dem Tracker, wir sind schon auf dem Weg. Aber doch, das passiert hier auch recht regelmäßig. Wir haben, als wir in Austin gewohnt haben, haben Koma und ich auch wirklich regelmäßig in sämtlichen Nachbarschaften auch Hunde gefunden und sind dann halt auch immer von Haus zu Haus, bis wir den Besitzer gefunden haben, gegangen. Aber ich meine, uns ist auch schon passiert. Also Max ist auch, war auch schon mal weg. Und einmal sogar, er war, glaube ich, oh Gott, also ohne dass wir es wussten, einmal. Und das war auch hier bei uns in der Nachbarschaft. Und da haben wir erst hinterher gesehen, dass jemand auch ein Foto gepostet hat mit ihm. Und das war nur 2 Häuser weiter. Da dachte ich auch so, mein Gott, du weißt doch, dass Max hier wohnt. Warum kannst du dann nicht einfach schnell hier rüberrennen? Auch wenn, ich meine, gut, das ist immer noch unsere Schuld. Aber ja, gut, egal. Wir haben ihn dann ja noch gefunden. Aber ich weiß nicht. Ich meine, gut, wenn Hunde so Ausreißer sind, so wie Max, dann passiert's halt. Aber ja, ich glaube, wir haben
aber genug
gebraucht, um zu merken, dass Max nicht da war.
Aber ich habe in Deutschland noch nie einen Hund gefunden. Und ich bin jetzt im 10. Jahr hier und ich habe bestimmt schon hier nur auf meinem kleinen Hügel. Und ich meine, ich bin auf einer Bergspitze. Also es ist jetzt auch nicht so, als ob dann jeder entlaufene Hund aus der Stadt direkt hier raufläuft. Bestimmt schon in diesen Jahren 6 Hunde gefunden. Wie kann denn das sein? Also ich verstehe das einfach nicht. Passen die Leute weniger irgendwie auf ihre Tiere auf? Sind die alle irgendwie, ja, keine Ahnung, also dass die ausbüchsen können. Also ich glaube, es liegt wahrscheinlich auch daran, also ich glaube, in Deutschland ist es ja so, dass, oder in Europa generell sind ja so Mikrochips und Registrierungen sind ja oft verpflichtend. Ich glaube, hier ist das ja von Bundesstaat zu Bundesstaat total unterschiedlich. Also ich glaube nicht, dass es eine Pflicht ist. So, also ich glaube, da fängt es
also
ja schon
mal an. Ja. Bei uns muss er gemeldet sein. Und da haben wir auch den Mikrochip. Ich glaube, das ist optional. Also das haben wir. Aber, und natürlich ein Halsband mit unserem Namen und Telefonnummer und sogar Adresse auch drauf. Aber ja, stimmt. Also und wir hatten das in Dallas mal. Da haben wir einen Hund gefunden. Buddy hieß der.
Und den, das war so ein, boah, der war schon recht alt, so ein Labrador. Und der hatte kein Halsband, kein Chip, nix. Und da habe ich solche Flyer gemacht und bin durch die ganzen Apartments in unserer Gegend gegangen und habe in jedem Office gefragt, ob jemand diesen Hund kennt und habe die an die Ampeln geklebt, diese Zettel und so. Und dann haben wir tatsächlich doch noch den Besitzer gefunden. Und die Besitzerin, die hat so schräg gegenüber von uns damals gewohnt im Apartment und die war unterwegs in Kalifornien. Und der Hund, der ist durch das Fenster, hat das Fenster gesprengt, der ist durch das Glas durch und ist so ausgebrochen. Ja, dass der keinen Kratzer oder so hatte, das fand ich echt crazy. Und dann hatten wir dem Ex-Mann von ihr, den haben wir getroffen, der hat ihn wieder mitgenommen, dann ist er wieder ausgerissen. Und dann hat uns die Frau angerufen und hat gefragt, ob wir auf ihn aufpassen könnten, weil sie halt nicht weiß, was sie machen soll. Und dann haben wir halt ja gesagt und haben ihn immer in unser Apartment gesneakt, weil wir durften halt keine Tiere in unserer Wohnung haben. Und haben wir
das ist aber nett von euch.
Mitgenommen. Und dann haben wir, aber zu der Zeit war ich auch im College und habe jetzt nicht so viel gearbeitet. Und dann habe ich auch, weil ich wusste, dass sie viel arbeitet, waren wir danach immer noch in Kontakt und habe ich sie auch mal angeschrieben, so, hey, ich bin heute den ganzen Tag zu Hause, soll ich Buddy abholen? Und dann habe ich ihn einfach abgeholt. Und wir sind mit ihm in den Hundepark gegangen und haben gespielt und so. Das war so unser Loner-Dog. Aber der hatte auch nichts. Ich musste echt von Haus zu Haus gehen, um die Besitzer zu finden. Das finde ich verrückt.
Ja, ich verstehe das auch nicht. Also, dass die Leute da so fahrlässig dann auch sind. Also, finde ich total komisch. Also, ich glaube halt so dieses, dass sie dann auch so schnell weg sind, liegt vielleicht auch so ein bisschen so an der städtischen Struktur. Also, ich meine, in europäischen Städten sind die Wege ja oft kürzer oder dichter. Also, das heißt, vielleicht bleibt dann ein Tier eher im Umkreis. Und ich meine, wenn hier ein Hund entläuft, dann kann er ja sehr schnell sehr weit weg geraten, so gerade so Texas und so, ne? Also und generell, hier sind ja die Distanzen so viel größer, die Straßen sind so viel breiter. Also was ich hier immer so schlimm finde, wenn es dann halt auch so Videos oder ja Fotos sind von Tieren, die dann halt wirklich auch auf die Straße, auf dem Highway und so geraten. Mhm. Also das, aber ja, ich finde es total seltsam, dass das so ein Phänomen, und ich dachte tatsächlich bisher, deswegen wollte ich dich das unbedingt fragen, okay, ist das so ein Island-Ding hier? Dass hier alle so laissez-faire sind und dann ständig irgendwie ihre Tiere irgendwie ausbüchsen. Auch letzte Woche, jetzt hat hier jemand gepostet, hat die seine Katze zum Hiken mitgenommen. Ja, und wunderschön hat dann geschrieben, ja, die Katze hat sich so erschrocken und ist dann aus dem Harness abgehauen und ist jetzt auf diesem Hike verloren gegangen. Also,
mitten im Wald auch. Wie findest du denn da ein Tier wieder?
Genau, wie findest du die denn die da? Bitte wieder. Ja, ich meine, ich möchte ja mal, ne, also als hier... Kona, wann war das? Vorletztes Jahr oder so, als wir doch das Haus gestrichen wurde und die dann doch da über das Geländer ausgebüxt ist. Und ich meine, aber Gott sei Dank war sie ja nur auf dem Nachbargrundstück, was haha jetzt ja mein Grundstück ist, lustigerweise. Fun Fact an der Stelle. Aber ich meine, Katzen bleiben ja normalerweise dann dicht beim Zuhause, also auch bei Gerüchen, die sie kennen und so. Und wenn du die dann auf so einem Hike verlierst, ja, was machst du denn dann bitte?
Ja.
Also.
Ja, ja, aber selbst da habt ihr, also ich mehr als ein oder zwei Tage die ja gebraucht, um bis ihr die überhaupt gefunden hattet, oder?
Ja.
Das war definitiv lange. Also zu
ja, und
lange.
Vor allen Dingen, wir, haha, natürlich, das ist ja auch wieder passiert, als aber, ne? Also.
Ja.
Ja, komisch. Also die ist, aber ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass ja Hundehaltung und Hundeerziehung, so diese Nummer mit diesen Cages, heißt das Cages oder Kennel, wo die Kennel, Leute dann immer wo die tagsüber ihre Hunde dann immer einsperren und so. Also. Das finde ich auch komisch, dass Leute dann wirklich in ihrem Wohnzimmer so einen Käfig haben, wo sie den Hund dann einsperren, während sie unterwegs sind tagsüber. Also verstehe ich einfach nicht.
Verstehe ich auch nicht. So, aber so hatten wir ja Max damals auch bekommen. Er war anderthalb und das hatten die auch bis dahin gemacht, dass er, wenn die Eltern, die Familie zur Arbeit gegangen ist, dass er dann da rein musste. Und dann haben wir, als wir ihn ja bekommen haben, gesagt, okay, dann machen wir es halt ein bisschen weiter, einfach nur, damit er sich vielleicht erstmal sicher fühlt mit seiner Routine. Aber wir haben die da gar nicht reingekriegt. Und dann hatte ich die Frau noch angeschrieben, so, hey, wie kriegt ihr denn den Hund da rein? Und dann hat sie auch gesagt, ah, man muss ihn schon mit Käse oder so locken, damit er reingeht. Das war super. Wenn er da gar nicht rein will, warum machen wir das dann überhaupt? Und dann haben wir das, glaube ich, 2 Tage gemacht. Und danach haben wir auch gesagt, so, nee, das bringen wir irgendwie beide nicht übers Herz, ihn immer da reinzuschieben. Er will ja auch da nicht drin sein. Und dann haben wir halt ihn, wir hatten eine, na gut,
relativ großen so Küche gehabt. Und da waren halt Fliesen. Und dann haben wir halt am Anfang haben wir ein Babygate gekauft und haben das zwischen Wohnzimmer und Küche gepackt, damit, falls er vielleicht, ne, ein neues Haus und so, damit er nicht direkt irgendwie auf das Sofa macht oder so. Und aber jedes Mal, wenn wir nach Hause gekommen sind, stand er einfach auf der anderen Seite von diesem Gate. Das hat nicht gebracht, weil er ist einfach so rübergehüpft.
Er hat ja auch so lange Beine.
Ja, ach ja. Naja, aber ich verstehe es auch nicht. Wir haben Freunde, die halt gesagt haben, ja, unser Hund, der fühlt sich da wohl drin, ne? Das ist so seins. Habe ich aber auch immer gedacht, so, aber ihr könnt ihn doch in Hundebett einfach so hinstellen. Das ist seins. Das ist seine Ecke. Da darf keiner anderer drauf oder hin. Das ist doch dann genau das Gleiche.
Aber genau, warum muss, genau, also und auch gerade bei so größeren Hunden finde ich das so krass. Mhm. Also ich meine, das war ja auch hier, ne, meine besagte Lieblingsnachbarfamilie, als wir da bei diesem Essen waren, die haben einen richtig großen Hund und haben dann so einen Käfig da im Wohnzimmer stehen, wo der auch immer eingesperrt wird. Und am lustigsten finde ich, wenn dann so Leute dann versuchen, dir das zu verkaufen mit, ja, der fühlt sich darin dann sicher. So, das ist dann ja auch das Lieblingswort, eines der Lieblingswörter der Amerikaner, Anxiety. Wird dann ja auch gerne dann für Hunde dann direkt dann auch benutzt. Ja, nee, der hat sonst Anxiety, wenn wir weg sind und so. Das gibt dem Sicherheit, wo ich mir denke, ey, sorry, ihr sperrt den einfach ein in einen Käfig. Also was hat das denn mit Sicherheit irgendwie zu tun? Also ja, sehr, sehr seltsam.
Ja, verstehe ich auch nicht so ganz.
Ja, also das ist auch wieder aus der Kategorie von andere Länder, andere Sitten. Aber ja, also zumindest meine Hundestory hatte ein Happy End, immerhin. Ja. Gibt's denn bei euch daheim ein Happy End, was das Thema Farbe angeht? Hast du dich endlich aktiv für eine Farbe? Und hat der Farbladen dir überhaupt noch was verkauft, nachdem du, keine Ahnung, wie oft da warst?
Ja, ich habe jetzt eben, bis wir angefangen haben, habe ich auch noch hier weitergemalt, weil Koben ist gerade mit Eila unterwegs. Und habe gedacht, okay, cool, kann ich noch ein bisschen weitermalen. Weil, weißt du, du musst ja immer erstmal oben an der Decke diesen Rand und um die Türrahmen und unten. Das ist immer so ultra nervig. Das dauert so lang. Aber dann, das ist ja der schlimmste Teil vorbei. Deswegen, naja. Jedenfalls, ja. Ich hatte in dem Laden da angerufen und der Manager, der an dem Telefon war, der hat, so wie Koben das, nachdem ich es ja erzählt hatte, nur gesagt, der hat einfach nur Buzzwörter rausgehauen. Ich habe ihm die Situation erklärt und er meinte so, okay, ja, aber alle Farben, also all sales are final, also es gibt kein Geld zurück. So, ja, okay, aber können wir denn die Farbe fixen? Es ist nicht die gleiche Farbe. Und er so, wie nicht die gleiche Farbe? Naja, es ist nicht der gleiche Ton. Es ist nicht die Farbe, die wir haben wollten. Aber wie ist es nicht die gleiche Farbe? So, mein Gott, sagst du mir, ihr habt die Farbe gemischt. Und dann habe ich halt auch gesagt, ja, können wir das denn irgendwie ändern oder so? Und dann meint er so, ja, also gut, ja, vielleicht, also du kannst ja die Farbe mal mitbringen und dann auch das Sample und wenn da wirklich ein Unterschied ist, ist so, okay, also wenn der Unterschied für euch groß genug ist, dann wird die Farbe dann geändert noch, also werden können. Und dann meint er so, ja, also kann man dann ja mal gucken, kommt drauf an. So, mein Gott, kannst du jetzt einfach mal sagen, ja, komm einfach her? Weil so wie er das formuliert hat, hatte ich gar keinen Bock hinzugehen. Ich habe schon gedacht, so, weißt du was, vielleicht nehmen wir einfach die Farbe. Egal. Und weißt du, wenn du schon so am Telefon da diese Aussagen bekommst, dann habe ich halt einfach keinen Bock. Und ich hatte auch keinen Bock, dann da frustriert hinzugehen. Und dann waren wir jetzt am Wochenende da, also alle zusammen. Und die Frau, die da war, die war mega nett. Und ich will eigentlich nochmal zu dem Laden hin, um zu fragen, wie die hieß und einfach mal irgendwo das einschicken, weil die so ultra freundlich war. Ich hatte ihr dann auch halt gesagt, ja, das hier ist ein bisschen mehr grün, ein bisschen mehr ins Türkisfarbene als das Blau. Und da meinte sie so, ja, das kann natürlich sein mit dem Schimmel, weil das eine war, ne, ein bisschen mehr scheinlich. So, nee, ist wirklich ein ganz anderer Farbton. Und sie so, okay, ja, lass mich mal schauen. Und dann habe ich gesagt, ich habe aber aus dem einen Topf, weil wir haben zwei gekauft, schon einmal um den Türrahmen gemalt. Das heißt, es ist nicht mehr hundertprozentig genauso viel drin. Und sie so, okay, das können wir trotzdem anpassen. So, okay. Und dann kam sie irgendwann wieder und meinte so, okay, hier ist die Farbkarte, die wir hier als Sample draußen haben. Das hier sind die beiden Farbeimer von euch. Nichts matcht hier überhaupt miteinander.
Oh, okay.
Ich weiß gar nicht, was die gemacht haben. Die beiden Farbeimer sind noch nicht mal gleich und nicht gleich zur Karte. Ich so, oh, okay, cool. Also ne, war es doch irgendwie nicht richtig. Und dann hat sie da irgendwie eine halbe Stunde mit getüftelt und hat das dann echt also hinbekommen. Man kann einen minimalen Unterschied sehen, aber nur, wenn man es weiß. Also wirklich nur dann. Und ja, also Jetzt ist volle Kanne wieder malen angesagt. Und dann hoffen wir mal, dass es auch gut aussieht, weil zurück gibt's jetzt nicht mehr.
Sehr gut. Naja, immerhin. Also hast du das dann noch lösen können. Aber wie verrückt auch, dass dann tatsächlich dann gar nichts gestimmt hat und es dann doch der Fehler des Ladens dann auch war.
Ja, obwohl habe ich ein bisschen schlecht gefühlt, weil wir haben es doch nicht mal in diesem bestimmten Laden gekauft, sondern in einer anderen Location. Aber die haben am Telefon, das habe ich auch gefragt, und die meinten am Telefon auch, das ist okay. Okay. Gut, dann kommen wir zu denen, der am dichtesten bei uns ist. Aber ja.
Ja, ich hatte auch so eine, oh Gott, ich muss in den Laden und fühle mich richtig schlecht Aktion. Wir erinnern uns alle an meinen. Und dazu komme ich später.
Oh, okay.
Es geht noch schlimmer. Wir erinnern uns ja alle an meinen Anniversary-Ring, von dem ich erzählt habe, der ja irgendwie extra eingeflogen werden musste aus, ich glaube, Australien war es dann schlussendlich. Und Mirko und Eloise haben den dann abgeholt. Also Mirko hat anscheinend irgendwie einen Text bekommen und dann wollten die zwei mich überraschen und haben den dann geholt und mir den dann feierlich überreicht. Und dann habe ich festgestellt, dass er nicht passt. War dann tatsächlich, dass diese, also 0,5er Größe, auf die ich bestanden habe, die dann ja extra eingeflogen werden musste, anscheinend, weil der Laden war klimatisiert, logischerweise, und wir waren da ja eine ganze Weile, also über eine Stunde. Das heißt, meine Finger haben sich anscheinend in der Zeit auf Klimaanlagengröße angepasst, sagen wir es mal so. Und wenn du hier so in deinem normalen Alltag in Hawaii halt unterwegs bist, durch die hohe Luftfeuchtigkeit schwellen die Finger halt automatisch immer ein bisschen an. So lustig bei Hochzeiten auch immer, dass ich oftmals Brautpaare habe, die dann beim Ringtausch sagen, was ist das denn? Wir haben doch die Ringe irgendwie ausgemessen und so. Und ich sag so, ja, keine Sorge, Hawaii Life, einfach mal ein bisschen mit Schmackes hier drüber. Zu Hause passen die dann schon richtig. Ja, ich habe den Ring nicht mal über den Finger gekriegt, beziehungsweise ich habe ihn drüber bekommen und dann habe ich aber nach ein paar Minuten schon gemerkt, so wow, okay, mein Finger fängt an weh zu tun. Und es ist ja ein sogenannter Decking Ring, nennt man das. Also ich habe meinen Ehering, ich habe meinen Verlobungsring und dann jetzt diesen dritten neuen Ring. Und dann habe ich meinen Freund AI, also künstliche Intelligenz, gefragt und da war dann auch sofort die Antwort, ja, nee, bei Stacking Rings ist es halt auch so, dass tatsächlich der Finger dann quasi noch breiter wird nach oben, weil da so ein bisschen quasi das oben geschoben wird. Sie haben das Muffin-Top-Effekt genannt, so ungefähr. Und wenn du dann auch noch das unter Klimaanlagenbedingungen anprobiert hast, ist es halt klar, dass das nicht passt. Und ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, weil die Frau, ich meine, die hat so ein Theater gemacht. Wir mussten ja nichts dafür bezahlen, ne, dass sie den da einfliegen lassen und mit, keine Ahnung, der musste ja auch durch Customs und keine Ahnung, was dieser für diesen Ring für einen Aufwand betrieben wurde. Aber es war keine Chance. Ich habe dann erst noch einen Tag rumgemacht und war so, ja komm, vielleicht bilde ich mir das ein oder keine Ahnung, so hormonell bedingt. Vielleicht sind meine Finger irgendwie besonders geschwollen. Ich bin
nochmal einmal schnell im Sport.
Ja, hab dann so gute 24 Stunden, also noch einen Tag drangehangen und mit mir gerungen, weil mir das auch so unangenehm war. Und es ist halt auch ein Ring, der so gemacht ist, du kannst den weder weiter noch kleiner machen. Das geht nicht. Das Design des Rings schließt das aus. Das hatte sie mir im Laden sogar extra auch noch gesagt. Und dann hatte ich auch schon dieses Ding von, oh Gott, was ist, wenn wir den nicht umtauschen können? Was mache ich? Muss ich den dann am kleinen Finger tragen, so ungefähr? Aber wir sind dann halt hin und sind auch zu einer anderen Uhrzeit gegangen, weil mir war das so unangenehm, dass ich auf gar keinen Fall die Verkäuferin wieder treffen wollte. Und ich so, komm, vielleicht haben wir Glück und die arbeitet nur nachmittags bis abends, lass uns vormittags hingehen. So, sind dann auch tatsächlich hin. Sie war dann auch nicht da und dann hatten wir einen netten Verkäufer, der original aussah wie der Typ aus Der Teufel trägt Prada, der Stanley Tucci spielt, den Assistenten von Miranda Priestly. Der hatte so eine coole Attitude und ich habe ihm dann halt so, ich habe auch ein Necklace so aus dem Laden, das habe ich dann extra getragen, weil ich dachte mir, hey, ich bin a returning customer, bitte, ne, so dieses Ding von, dass sie extra nett zu mir sind oder so. Hat dann auch geklappt, weil wir kamen so rein, der Typ guckt mich an so, oh, nice Necklace. Und ich so, ach, danke. Und übrigens, ich bin hier, weil ich ein kleines Problem habe.
Patricia.
So voll, ne? Hier mir schon irgendwie eine Strategie ausgedacht. Er war so, ja, setz dich mal hin, was ist denn los? Und ich so, ja, der Ring passt leider nicht. Und dann sagte er so, ja, okay, probier ihn mal an, dass ich das sehen kann. Und dann schiebe ich ihn so halb drauf. Er so, oh, alles klar, brauchst gar nicht weitermachen. Ich sehe schon, der passt ja wirklich gar nicht. Und ich habe dann auch die ganze Vorgeschichte nicht erwähnt, weil ich dachte mir, hey, das ist jetzt hier eine Clean Slate, wir erzählen das gar nicht. Das steht ja jetzt auch nicht mit einem Sticker drauf, hallo, ich wurde extra importiert und so auf dem Ring. Und der ist dann zum Glück einfach los und hat mir dann nochmal 2, 3 andere Größen gebracht. Und die größere Größe wusste ich ja von der Woche davor, von den 2 Wochen davor, als wir den Ring gesucht haben, dass die den ja im Store hatten. Also ich hätte einfach den Ring kaufen können, ohne den ganzen Aufwand. Aber anyways, es hatte dann ein Happy End. Also der Mann war dann sehr höflich Und wir haben dann nochmal anprobiert und dann mehrere Varianten auch. Also auch diese, ich trage meinen Verlobungsring nicht immer. Also ich habe halt oft auch die Variante, dass ich nur den Ehering trage. Aber ich habe schon dieses Ding von, dass ich diesen Anniversary-Ring schon jetzt immer tragen möchte. Da waren wir so am Rumspielen mit allen drei Varianten. Und der hat dann auch wirklich sich nochmal richtig Zeit genommen, um zu gucken und auch das nochmal gefragt, ja, wie viel Zeit bist du in Europa? Wie viel Zeit bist du hier? Und wegen Händeschwellen und so. Und also das war sehr, sehr nett. Also es gab ja, und da wurde nicht einmal irgendwas gesagt. Also ich habe mir so Gedanken umsonst gemacht. Und Mirko meinte auch nur so, sorry, wir haben hier schon ein bisschen mehr Geld ausgegeben. Natürlich sagen die nichts und wollen, dass du glücklich bist. So. Aber ich hatte einfach so ein schlechtes Gewissen. Ja. Und mir war das auch so unangenehm und ich kam mir auch so dumm vor. Aber dann dachte ich mir auch so, oh nee, aber es ist auch irgendwie, hätte auch die Frau mich mal darauf hinweisen können, dass vielleicht, wenn man so eine Stunde in der Klimaanlage sitzt und die wusste ja, dass ich hier lebe und nicht in Europa, dass die Finger sich einfach so extrem verändern. Und tatsächlich diese Nummer mit dem, dass wenn man halt mehr als zwei Ringe dann auf dem Finger hat, dass es diesen Stacking-Ring-Effekt gibt, hat die mir auch nicht gesagt.
Das, ja, ich wollte gerade sagen, gut, sie hatte ja gesagt, du hast ja auch gesagt, nee, das ist meine Größe. Aber dann hätte sie das vielleicht auch sagen können, weil sie wusste ja, dass es dann der dritte Ring dran, also für deinen Finger ist. Aber gut, auch ein Glück, dass sie nicht da war. Das wäre mir auch ultra unangenehm gewesen.
Ja, nee, das wäre echt so the walk of shame gewesen. Also ich meine, ne, also das, weil sie dann ja doch diesen extra Aufwand hatte und so. Aber nee, zum Glück waren die dann voll nett. Und ja, jetzt habe ich einen passenden Ring und der ist perfekt. Und ja, ich freue mich sehr drüber. Trägst du deinen Verlobungsring im Alltag eigentlich immer oder wie ist das bei dir?
Ja, das habe ich ja eben schon einmal ganz kurz, bevor wir angefangen haben, so erwähnt. Aber ich habe halt ein bisschen ein Gewicht dieses Jahr verloren. Und also außerdem, dass ich halt ein bisschen mal wieder in Shape kommen müsste, war ein Ding, was ich halt erreiche, warum ich es erreichen wollte, war, weil mein Verlobungsring, seitdem ich schwanger war mit Ayla, nicht mehr gepasst hat. Also ich habe ihn draufgekriegt. Aber danach, also irgendwann habe ich dann auch so ein bisschen so Panik immer bekommen, weil der halt einfach echt fest saß und ich musste schon ein bisschen mitkämpfen, um den wieder abzukriegen. Ich habe mich aber auch ultra schlecht gefühlt, weil Koben hat so einen schönen Ring gekauft, nur dass er die ganze Zeit in dieser kleinen Schüssel halt hier rumliegt. Und deswegen, als wir im Februar in Texas waren, da waren wir in diesem Laden, wo wir die gekauft haben und da habe ich ihn auch mitgenommen. Da hat er schon ein bisschen besser gepasst wieder, aber da hatte ich ihn auch mitgenommen, um einfach mir es nochmal zu überlegen, ob man den vergrößern könnte. Ich weiß aber auch, also der andere Ring, den kann man das genauso wie deiner, also so vom Prinzip her, da kann man nichts mit der Größe machen. Aber ich glaube, bei dem weiß ich es auch nicht, ob man es machen können hätte können oder nicht, aber egal. Na, jedenfalls habe ich mich dann dazu entschieden, das einfach jetzt durchzuziehen und mal ein bisschen gesünder wieder zu leben. Und jetzt passt er wieder. Und jetzt trage ich ihn auch. Also wirklich jeden Tag. Ich vergesse ihn auch ganz oft abends wieder abzumachen. Weil den nehme ich eigentlich in der Nacht wieder ab. Aber dann bin ich auch immer zu faul aufzustehen. Also trage ich ihn im Moment recht oft Tag und Nacht.
Ach, wie lustig. So wie andere ein Kleidungsstück haben, dass sie dann unbedingt wieder reinpassen wollten oder so ein Goal haben. So nach dem Motto, hier, das ist mein Sommerbikini. Was jetzt bei dir der Ring, der wieder passen sollte? Ja, cool. Aber es ist ja super, dass es so geklappt hat. Und ich meine, es ist ja gerade mal April. Und was sagtest du, seit Januar hast du jetzt so viel Gewicht schon verloren? Nice.
Ja. Na, ein bisschen habe ich noch vor, aber ja, mal schauen. Ja, ach, aber ich weiß nicht. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich mir vielleicht irgendwann mal so einen dritten dazulege, aber weiß ich noch nicht. Ich mag meine Kombination gerade sehr gerne. Also. Und,
ja, bei dir ist dein Ehering als solches ist ja auch schon, also ist deutlich breiter als meiner. Ich habe ja nur einen ganz, ganz schmalen, also so einen ganz, ganz Mini-Band. So. Also ich glaube, also ich meine, hier ist es ja deutlich üblicher in Amerika, dann kriegen ja die Frauen auch teilweise pro Kind noch einen Ring und so. Also ich bei manchen Moms siehst du, wo es dann wirklich bis zum Fingerknöchel raufgeht, wo ich mir auch mal denke, so, tut das nicht weh? So. Also es muss ja schon auch noch praktikabel sein, finde ich. Oh.
Ja, und so, also ich bin jetzt auch nicht jemand, der regelmäßig viel Schmuck oder so trägt. Definitiv keine andere Art von Ringen an anderen Finger. Das fühlt sich für mich irgendwie total komisch an, einen Ring an einem anderen Finger zu haben. Mhm. Aber ja, naja, also jetzt bin ich erstmal happy, dass ich das geschafft habe. Mal gucken, was noch kommt. Ja. Oh, weißt du was, wollte ich dir noch erzählen? Vor, wann war denn das? Am Samstag waren wir beim Fußballspiel von Charlie und Koman kam dann auch und dann meinte er, und auf einmal ging sein Telefon total ab, weil die haben bei seiner Arbeit, haben die so einen Gruppenchat. Und da ging es total ab und dann guckt er ständig drauf, so, was ist denn los? Und dann meinte er so, ein Flugzeug, eins von den kleinen, musste auf der Autobahn notlanden.
Was?
Oh Gott. Ja, war nicht von seiner Flugschule, aber die nächste halt, die am nächsten ist von uns, die, da war wohl, das Flugzeug war bei einer Maintenance, also das wurde repariert und dann mussten die das aber einmal fliegen, um zu checken, ob das jetzt auch richtig geht. Ging anscheinend nicht. Ich weiß jetzt gar nicht genau, was los war. Aber die, ja, die sind einfach auf der Autobahn gelandet. Ist zum Glück auch nichts passiert. Die Autos sind halt mit dem Traffic halt so, ne, in die Richtung natürlich gelandet. Und ich finde es total crazy. Man hat da richtig viele Videos gesehen von Leuten, die halt direkt dahinter waren, die das gefilmt haben, wie einfach mal genau vor denen dieses Flugzeug landet. Und wow. Dann, ja. Und dann haben sie es halt an die Seite gepackt und haben da ein bisschen rumgeguckt und so. Und dann haben die so einen Police Escort bekommen und sind dann mit dem Flugzeug auf der Autobahn wieder zurück zum Flughafen gefahren.
Was?
Geil. Ja, sind, weil das war halt zum Glück nicht weit weg. Aber sonst hätten sie es auch auseinandernehmen müssen. Wäre auch total crazy gewesen. Einfach mal auseinander die ganzen Flügel, also die beiden Flügel ab und so und dann auf dem Hänger drauf und so. Aber ja, so sind die einfach mal wieder dann erstmal da gelandet und dann, ja. Aber gut, das ist halt eins von dem, was Coleman halt auch immer sagt, wenn er notlanden müsste, wenn es kein Feld gibt, wo er hängen kann, dann würde er halt die Autobahn nehmen. Aber ja, einfach nur crazy, finde ich.
Ja, auf jeden Fall eine wirklich krasse Vorstellung. Also hui.
Ja. Ja, Glück gehabt, dass es nicht irgendwie schlimm gelaufen ist oder so.
Ja. Ja. Und er hat jetzt noch einen Milestone, ne? Nur noch 300 Flugstunden drauf. Mhm.
Wuhu. Nur noch. Oh, das wird aber auch immer langsam. Aber weißt du was, ich glaube, er ist genauso. Weil jedes Mal, wenn wir unterwegs sind oder so, oder hier, und er bekommt einen Anruf, wo er die Nummer nicht kennt, dann ist es immer so, oh Gott, hoffentlich, bitte lass es ein Job sein oder ein Interview sein für irgendeinen Job. Mhm. Und dann, bis jetzt war es noch nicht, aber ist okay, irgendwann wird das schon kommen.
Oh, ich habe gelesen, da könnten ungefähr, ich glaube, zwei Piloten, da sind zwei Stellen frei geworden. Hast du das gelesen in den News? Oder ich habe sogar das Video gesehen, dass letzte Woche sich zwei Piloten dann, ich glaube, mit dem, wie nennt man das, Air Control oder Air Traffic Control, zu miauen und wuff wuff zu sagen und so. Und wo die doch dann so ermahnt wurden, so, könnt ihr euch bitte wie Piloten verhalten? Und die dann so, miau, miau und so, wo ich mir denke, what?
Sind die gefeuert worden?
Ich kenne die Konsequenzen nicht, aber ich meine, Entschuldigung, also.
Ja, das Cole meinte, das passiert manchmal so von den.
Das passiert öfters?
Ja, wirklich ab und zu. Aber das ist dann halt nur auf der Frequenz halt für die Kleinen. Aber das war ja jetzt eine Airline. Und das Ding ist, wenn jemand zum Beispiel jetzt mit einem Tower, um zu landen oder so, zu kommuniziert, dann kann kein anderer gerade mit denen reden. Das heißt, du musst immer warten, bis die Frequenz wieder frei ist, um was zu sagen. Und ich kann es mir richtig vorstellen, wie mega annoying das sein muss, wenn du hier vielleicht schon im Landeanflug bist oder wartest, dass du deine Infos bekommst, wo du landen sollst. Und da unterhalten sich zwei Leute einfach mit miau, miau, miau. Also da würde ich, ja. Außerdem, ich möchte bitte nicht in einem Flugzeug sitzen, von jemandem geflogen werden, der irgendwie denkt, dass er sich so einen Spaß daraus machen kann. Also nee, danke, weil ich weiß von Coleman, dass diese ganzen Regeln im Cockpit extrem streng sind und in den ersten, also in dem, von dem Moment an, wo du das Gate verlässt, ist es ein sterile Cockpit, heißt das. Das heißt, man darf nicht reden. Keine, hey, weißt du, was ich gestern gemacht habe, Stories oder so, sondern einfach nur fliegen, nur Flight Talk, wie auch immer man das nennt, weiß ich nicht. Und bis man halt im Cruising Altitude ist. Vorher darf da gar keine Conversation haben. Und auch beim Landen ist es genauso. Und ja, also.
Ja, ich meine, aber ist doch auch richtig so. Du hast die Verantwortung für irgendwie hunderte Leute, die sich darauf verlassen, dass du deinen Job ernst nimmst und die sicher von A nach B bringst. Also da würde ich auch denken, dass es so das Mindestmaß ist von, ja, dass man seinen Job ernst genug nimmt. Also ich habe es gerade übrigens schnell gegoogelt. Die wurden nicht gefeuert, aber sind under investigation, wie es so schön heißt.
Ja, okay.
Ja, aber Respektspersonen, also es ist ja auch, was mir dazu einfällt, Piloten, ne, die haben ja auch immer eine Uniform an. Und das Thema Uniform, mehr oder minder Uniform diese Woche, ist mir auch irgendwie seltsam, also eine seltsame Berührung damit.
Apropos Uniform.
Genau. Ich habe extra apropos nicht gesagt, damit du mir nicht wieder sagen kannst. Damit du mir nicht wieder sagen kannst, Patricia, du und deine Überleitung.
Nee, fand ich cool. Habe ich gemerkt, dass es nicht gemacht, aber ich konnte nicht anders. Okay, beim nächsten Mal mache ich es nicht mehr. Versuche ich.
Okay, also ein Pilot hat ja eine Uniform an. Also ich finde, durch die Uniform, das ist ja nicht nur A, Respektsperson, also wie jetzt bei Polizei oder sowas zum Beispiel auch, sondern ich finde, mit einer Uniform ist es zumindest bei mir, vermittelst du mir auch eine gewisse Form der Kompetenz. So, einfach dieses Ding von, ich sehe dich, du hast die Uniform an, okay, dann glaube ich irgendwie mehr an dich. Ich weiß nicht, ob das bei jedem so ist, aber es so funktioniert auf jeden Fall mein Mindset. Jetzt waren wir in der Kinderarztpraxis von Eloise und wurden von einer neuen Ärztin untersucht, weil auch immer ihre Ärztin, keine Ahnung, nicht da war. Und normalerweise, da läuft jeder, also auch die Schwestern, in diesem normalen Scrubs, ne? Also dieses, ja, was die halt so anhaben, so rum. Dieses Anzug, ich meine, es ist ja, diese Hose und dann dieses gleichfarbige Shirt dazu. Also jetzt nicht, ich erwarte nicht mal einen Arztkittel oder sowas. Aber dann kam diese Kinderärztin rein und hatte irgendwie so, ja, so schlurfige Turnschuhe an, eine Hose, die aussah wie eine Schlafanzughose und dann so ein langes rosanes T-Shirt, was dann auch so super weit war und so rumflatterte. Die sah aus, als ob die gerade aufgestanden wäre. Und da war ich so, das fand ich so komisch. Und wo ich dann auch sofort dieses Ding hatte von, wow, okay, interessant, wie man auch beim Beruf des Arztes, wie so ein Outfit, da dann tatsächlich auch was her. Zum Beispiel, ich würde auch nicht, keine Ahnung, wenn ich jetzt vor Gericht stehe, würde ich doch auch nicht wollen, dass mein Anwalt in Jeans kommt. Da erwartest du ja auch, ne, einen Anzug und einen gewissen Style, also wie dann halt so, ja, Klamotten, meine ich halt, eine gewisse Form von Kompetenz dann auch schon vermitteln können. Und das fand ich ganz seltsam bei dieser Ärztin. Ich dachte dann, okay, ist das jetzt, weil du Kinderärztin bist und dann vielleicht den Kindern keine Angst machen willst und dann besonders leger gekleidet bist, um dann direkteren Zugang irgendwie zu haben oder so. Aber hab dann irgendwie gemerkt, dass mir selber fand ich die dann direkt nicht so gut und dachte so, hab ihr dann in meinem Kopf direkt Kompetenzen abgesprochen und dachte mir, ha, nimmst du deinen Job nicht ernst genug, um dich zumindest vernünftig anzuziehen wie eine Ärztin oder was? Also fand ich total seltsam. Hallo?
Oh, jetzt bist du wieder da, sorry.
Ja.
Ich hab mein Telefon eben einmal angetippt und dann, ich glaube, dass es connectet sich dann wieder mit meinem Kopfhörern für einen Moment. Das ist mir vorhin schon mal passiert, aber da hast du die ganze Zeit weitergeredet, deswegen hast du es nicht gemerkt, dass ich weg war. Sorry, hast du mich jetzt gerade was gefragt am Ende?
Nee, ich habe nur einen Punkt gemacht im Sinne von...
Achso, okay. Ja, also ich weiß, was du meinst. Weil man hat das ja so vom Kopf her, dieses Bild. Und das muss dann auch ausgefüllt. Also es muss dann auch wirklich so passieren. Wir haben unsere Kinderärztin, die trägt manchmal so einen Kittel oder so. Also so ein, weißt du, diese weiße Jacke. Aber sie hat da drunter, ich meine, manchmal hat sie jetzt auch nicht so ein super mega professionell. Sie ist immer netter angezogen. Aber jetzt nicht so ultra schlabber Look. Als wir, ich weiß, Charlie noch klein war, war ich bei einem Hautarzt für Kinder mit ihm. Und da fand ich es total interessant, weil da waren zwei Seiten. Die hat in zwei verschiedenen Krankenhäusern gearbeitet. Einmal in dem Kinderkrankenhaus und einmal von der Uni, dieses Krankenhaus. Und als wir beim ersten Mal bei ihr waren, in dem Kinderkrankenhausteil, da war die total niedlich angezogen. Also sie hatte eine schöne Hose an, ein schönes Shirt und so eine mega niedliche Strickjacke, die so richtig Kinder, so Farben und Design irgendwie hatte. Also schön auch für Erwachsene, aber die war so richtig, so ein bisschen mehr verspielt. Und dann habe ich gesagt, ach, wie süß, vielleicht ist es einfach nur, weil sie im Kinderkrankenhaus gerade ist. Und dann, oder vielleicht trägt sie immer so ihre Sachen. Und dann waren wir beim nächsten Mal in dem anderen Teil vom Krankenhaus und da war sie dann viel mehr so professioneller angezogen. Und ich glaube einfach, weil das halt von dem Krankenhaus her, von dem Setting halt war, weißt du, da war halt dieses Unikrankenhaus, wo sie auch unterrichtet und wo sie Ärzte dabei hat, die halt im Training sind und so. Aber ich fand das auch interessant, was für einen Unterschied sie an Styles hatte vom Kinderkrankenhaus zu dem anderen. Ja, aber beide waren professionell, fand ich.
Genau, es ist auch ein Unterschied, wenn du das Gefühl hättest das ist bewusst legerer, aber kinderfreundlich gewählt. Was ich halt meine, wie du schon sagtest, von den Farben her oder wie, ne, dann würde ich das verstehen. Aber die sah einfach aus wie, ich habe Klamotten aus dem Wäschekorb gezogen, die habe ich mir jetzt gerade noch irgendwie angezogen und eigentlich sind das die Klamotten, die ich sonst zum Streichen meiner Wand anhab. So. Also es war wirklich, so sah die aus. Also das fand ich einfach komisch. Also ja, schreibt uns das gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, Uniform oder Klamotten von Ärzten. Würde euch das auch stören oder sagt ihr da eher, ach komm, übertreib nicht, Schwamm drüber, Hauptsache die untersucht dein Kind gut. Aber weiß ich auch nicht, ob das so in einem drin ist, weil man das ja auch so gewohnt ist. Also habe ich auf jeden Fall ja das Gefühl gehabt, das passt einfach nicht zusammen. Fand ich einfach sehr.
Aber hat sie denn trotzdem das Appointment noch richtig so gemacht, wie halt die andere Ärztin das normalerweise auch macht?
Ja, also da war jetzt, ich meine, es war einfach nur ein Check-up, ne? Also sie war jetzt, Eloise war jetzt nicht krank, also von daher, da kannst du jetzt ja nicht irgendwie großartig was falsch machen. Und das war auch eher wirklich nur wieder so ein ganz, ganz kurzer Termin. Ich habe das ja schon mal erzählt, dass diese Check-ups hier so elends kurz sind. Also ich werde, wenn wir jetzt im Herbst in Deutschland sind, sie da auch nochmal wieder zu einem Kinderarzt schicken und einen vernünftigen Check-up dann auch mal machen lassen. So. Aber 10 Minuten, wenn überhaupt. Also einmal wiegen, einmal gucken, wie groß, einmal irgendwie abhören. Und dann noch irgendwie, wie sie es nannte, Quiz-Questions. Also so nach dem Motto, hat sie Eloise gefragt, ja, wenn du mit dem Fahrrad fährst, was musst du denn tragen? Wenn du in die Sonne gehst, was darfst du denn nicht vergessen? Und wenn du schwimmen gehst, darfst du alleine in den Ocean? So, das waren dann 3 Fragen, die sie ihr gestellt hat. So, also so. That's it.
Nee, bei uns sind die deutlich länger.
Ja, du hattest also, das schon mal erzählt. Also das ist irgendwie hier, weiß ich auch nicht, also ein bisschen seltsam. Also wo ich mich immer nicht so aufgehoben fühle, keine Ahnung.
Ach so, auch doof.
Ja. Naja, so ist das halt. Gut, soll ich noch ein Apropos reinbringen, oder?
Ja.
Apropos Kinder, haha, nein. Ich wollte unbedingt noch mal wieder einen Kindergeburtstag erzählen, aber diesmal ein Kindergeburtstag, wo ich mich nicht nur freue, dein Feedback, sondern auch tatsächlich das Feedback aus der Community zu bekommen. Wir waren auf einem Kindergeburtstag, wo, ich sag mal so, Großeltern an der Organisation ein bisschen mit beteiligt waren. Und in dem Fall lustigerweise sogar deutsche Großeltern. Das Kind wurde 5 Jahre alt und dann hieß es so, ja, wir machen auch Spiele und Eierlaufen, kennen wir alle noch. Aber viel interessanter, Musical Chairs, also heißt ja auf Deutsch Reise nach Jerusalem. Ich weiß auch nicht, wieso das Reise nach Jerusalem
heißt.
Wollte ich
mal fragen, warum heißt das?
Da kann mich gerne mal jemand aufklären, weil ich finde Musical Chairs, weil ne, ich meine, die Musik läuft, wenn die Musik stoppt, wird ein Chair weggenommen, also ein Stuhl weggenommen. Passt irgendwie besser als Reise nach Jerusalem. Aber naja, sagen wir es mal so, man hat total gemerkt, dass wir eine andere Generation von Kindern aufziehen, die noch nicht gerade in diesem jungen Alter mit diesem, ja, competitive sein, also sprich, jemand wirklich verliert und in jeder Runde verliert jemand, dass die nicht so aufwachsen und dass das nicht Teil ihres Alltags ist. Denn, oh Überraschung, wer hätte es gesagt, dieses Spiel ist einfach nur in Tränen geendet. Also ich meine, die erste, die raus war, hat irgendwie geheult. Die zweite, die raus war, das Geburtstagskind hat nicht gewonnen, war irgendwie in Tränen aufgelöst. Also alle Kinder saßen nach diesem Spiel heulend auf dem Schoß der Eltern und haben einfach nicht verstanden, was da passiert ist. Und die armen Großeltern haben es halt nur gut gemeint, so nach dem Motto, hey, wir machen hier die guten alten Spiele wie aus den guten alten Zeiten so ungefähr. Und es hat überhaupt nicht funktioniert. Und hat halt wirklich einfach nur für ein großes Tränenchaos und für große Enttäuschung gesorgt und für ein bisschen Repair-Arbeit der Eltern dann an der Stelle mit, hey, ist doch nicht schlimm und ne, wie man denn ja immer so, ne, wir müssen ja auch nicht alle gewinnen, es war doch gar nicht, es ging ja gar nicht ums Gewinnen, sondern dabei sein oder was auch immer man dann irgendwie seinem Kind alles erzählt. Aber ich fand das so lustig, wie ja tatsächlich so ein Spiel, was ich nenne es mal normal war, ja auch in unserer Kindheit, was ganz klar irgendwie immer gespielt wurde, so auf Geburtstagen, heutzutage einfach gar nicht mehr funktioniert.
Ja, aber weißt du, ich glaube, das ist einfach nur, weil das irgendwie so, es gab so ein Shift und nein, das müssen alle gleich behandelt, gleich rewarded, also jeder ist der Gewinner. Es gibt immer ein Prize am Ende, egal ob man gewonnen hat oder nicht. Mhm. Und ich glaube, dass es vielleicht deswegen so ist oder zumindest hier, also in Amerika halt.
Das ja, genau. Deswegen wollte ich das unbedingt wissen. Wie ist das in Deutschland, Schweiz, Österreich? Spielen das eure Kinder noch? Würden eure Kinder auch alle anfangen zu weinen, so in diesem Alter von um die 5 Jahre alt? Oder ist das tatsächlich auch ein amerikanisches Phänomen, weil wir eben hier so extrem diesen, ne, Gleichstellungsgedanken haben, wie du schon sagtest. Also auch bei sportlichen Events, jeder bekommt eine Medaille. So, also das, ich weiß gar nicht, ab wann dann wieder dieser Shift, von dem du sprachst, ab wann es den dann wieder gibt, ab wann es dann anfängt, doch mehr. Was ist denn competitive auf Deutsch? Hilf mir mal schnell. Ich hab's gerade schon nicht auf die Kette gekriegt.
So gegeneinander. Wie heißt denn das? Weiß ich nicht. Ich kann jetzt mein Telefon nicht anfassen, weil sonst bist du wieder weg. Aber weißt du, ich habe gestern beim Fußball, da haben sich 2 Eltern unterhalten. Weil die eine, die da machen die, oder von den beiden machen die Kinder auch Wrestling als Sport. Und dann meinte einer so, ja, und wir machen das in dem. Und letztes Jahr sind wir bis zu den State Championships gegangen. Und sie meinte so, das war so wild. Da waren 25 Matten, da waren 25 Wrestling Games oder Matches, wie auch immer das heißt, zur gleichen Zeit. Aber sie meint so, aber es ist intens. Also es ist schon echt heftig, dass die Kinder weinen, Eltern weinen. Und dann meine ich so, was, wirklich? Und sie so, ja, ja. Also es ist sehr oft, also wirklich fast jedes Mal, dass die Kinder auch noch, während sie weinen, trotzdem noch weitermachen müssen.
Was?
Oder auch machen und auch weiter Wrestling und dieses Match zu Ende bringen. Egal, ob sie weinen oder nicht. Und ich dachte nur so, oh Gott. Und letztens hat Kobe noch Charlie gefragt, hey, hättest du mal Lust, Wrestling auszuprobieren? Und ich habe ihn nur mit ganz großen Augen schon da angeguckt, bevor ich das überhaupt wusste, dass da regelmäßig halt geheult wird. Und dachte ich auch nur so, Charlie war ein bisschen mehr tough, aber im Moment ist er eher so, hat einen kleinen Schiff gehabt und ist eher so mehr oft in die andere Richtung gegangen. Und ich glaube nicht, dass er, das ist das, ja, nee. Ich glaube, dann wären wir auch von der Kategorie Kind und Mama Wein. Also ich, heftig, oder?
Darf ich aber noch mal kurz, erklär mir das noch mal ganz kurz. Weinen die Kinder, weil aufgrund von Schmerzen, weil das halt so ein körperlicher Sport ist, oder weil sie merken, dass sie verlieren und wegen der Entscheidung?
Beides,
oder wirklich?
Beides wahrscheinlich.
Oh Gott, ja. Nein. Sorry,
aber da hätte ich aber auch. Aber heftig, oder dann, nee, und dann sitzt du da als Mutter oder als Vater und denkst so, gut, da müssen sie jetzt halt durch. Da werden sie tough von. Ja gut, da werden sie bestimmt ein bisschen tougher von. Aber ich weiß auch nicht, ob ich das so mega unterstützen möchte. Also Charlie muss da jetzt nicht weinend so ein Wrestling-Match machen, nur um es ja vorüberzukriegen, damit er nächste Woche nochmal das Gleiche machen kann. Also nee, weiß ich nicht.
Okay, das ist definitiv nicht mein Sport. Also das, nee. Also das hört sich ja furchtbar an. Und vor allem so verbringst du dann deine Wochenenden auf so einem Wettbewerb, wo du jetzt schon weißt, dass keiner im Grunde genommen eine gute Zeit haben wird und man währenddessen sogar noch weint. Hallo?
Also, ja. Weißt du, was ich dann auch immer so denke, so, und dann bist du ganz verschwitzt und klebrig und dann bist du so Körper an Körper mit jemandem anderen, der so warm und verschwitzt. Oh, da habe ich gar keinen Bock drauf. Geht. Sorry, Charlie, du hast gerade dein Match gewonnen, aber ich kann dich jetzt einfach nicht um. Leg dich erstmal das Handtuch um.
Ja, so in Schweiß gebadet von jemand anderem und so.
Buh. Das finde ich üblich. Nee, danke.
Okay, ja, nee, das ist da, ich wollte gerade sagen, also da schicke ich lieber noch mal ins Tenniscamp diesen Sommer.
Ja, genau, ja. Oh, nee, 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 nee.
Komisch. Ja, aber ich meine, gerade bei so vielen Sportarten sind es ja auch tatsächlich die Eltern, die dann so ehrgeizig sind, ne? Und dann auch so dieses wettbewerbsfähig, Competitiveness heißt es, wettbewerbsfähig. Ja, ja. Ja, genau. Es gibt es ja dann bei vielen Leuten dann auch, wo das dann eher so ein bisschen der Ehrgeiz der Eltern mehr durchkommt.
Ja, und gerade so, nee, als ich so alt war wie du, habe ich das auch gemacht. Und klar, ne, also gut, ist natürlich immer schön, wenn man sagt, so, oh, ich habe früher auch Tennis gespielt, wäre so schön, wenn wir beide dann Tennis zusammenspielen können. Aber wenn dein Kind da wirklich keine Interesse dran hat oder halt auch wirklich da durch das Match durchweint, nee, dann, das muss ja jetzt nicht sein.
Ja, ist doch wie aus der Kategorie von, uns hat's ja auch nicht geschadet. So,
ja.
Geh mal zum Therapeuten, der wird dir was anderes erzählen.
Warst du schon mal beim Therapeuten?
Ja, ich habe schon mal eine Therapy-Session gemacht, ja, aber online. Online hat mir das nicht so viel gebracht, tatsächlich.
Nee. Du? Weil ich weiß das halt, nee, ich noch nicht, aber ich weiß, dass ganz viele das sagen, dass es halt echt, auch wenn du vielleicht das Gefühl hast, dass du irgendwie nicht solche Monsterprobleme hast, dass es trotzdem schön ist, mit jemandem darüber zu reden.
Ja, ist ja hier in Amerika, glaube ich, sehr, sehr verbreitet. Und also ich hätte doch gefühlt, also wir haben hier Freunde, ohne Witz, also viele unserer befreundeten Paare, da hat jeder einen einzelnen Therapeuten und dann haben sie teilweise noch einen Ehetherapeuten. Also sind dann teilweise für eine Familie 3 Therapeuten zuständig.
Wow.
Und es sind Leute, die sind noch verheiratet und so, ne? Also das ist jetzt nicht, dass sie jetzt irgendwie die Entscheidung leben und da irgendwas regeln müssen oder so. Aber ich finde das mittlerweile auch tatsächlich, das wird ja auch gerne was so ein bisschen belächelt wird, oftmals auch so aus Europa Richtung Amerika, so nach dem Motto, ihr alle mit euren Therapeuten. Aber da hat sich tatsächlich meine Einstellung auch mittlerweile ein bisschen zu geändert. Und ich finde das eigentlich eher gut, dass so, ich sag mal, Mental Health dann teilweise hier auch mehr ernst genommen wird oder einen höheren Stellenwert hat und es eben nicht nur darum geht, sondern halt immer den Körper zu pflegen, sondern halt auch, dass hier durchaus das schon mehr angekommen ist, wie wichtig es ist, da vielleicht auch mal was für den Geist und die Seele zu tun.
Mhm. Ja, aber ich glaube, mir würde das total schwer fallen, irgendwie so richtig deep zu gehen. Weißt du, so kommen wir so von
Gefühl. Ja, ich glaube, du brauchst halt die richtige Person, ne? Also ja. das ist das Wichtige. Also das ist, glaube ich, das A und O, jemanden zu haben. Ja. Und wenn du dann aber tatsächlich Sachen aufarbeiten kannst und dann vielleicht auch nochmal guckst mit, warum verhalte ich mich eigentlich in gewissen Situationen immer so und woher kommt das? Und vielleicht, was sind das für Grundbausteine, die schon mal früher irgendwo gelegt wurden? Und wenn man dann auch Sachen nochmal hinterfragt, finde ich, kann das eigentlich nur zum Vorteil sein. Also,
ja,
so ein bisschen so wie so ein TÜV für einen selber, wie so ein TÜV für den eigenen Kopf oder so.
Das stimmt. Aber hast du die Sendung Shrinking geguckt?
Die
musst du dir angucken. Die ist echt gut. Da geht es wirklich auch um Therapeuten.
Okay.
Weißt du so? Ja. Guck die mal. Die ist echt mit Jason Segel und, wer heißt denn der? Andere, weiß ich nicht mehr. Aber die ist richtig gut. Also auch an alle von euch, die ja vielleicht die schon noch nicht kennen, die ist richtig, richtig gut. Also finde ich zumindest. Aber ja.
Okay. So, dann
sind wir mit einem Serientipp geendet. Das ist doch auch immer was
genau.
Gutes.
Ja.
Dann genau. Ja, teilt mal euer Kindergeburtstag-Feedback zur Reise nach Jerusalem mit uns. Das würde mich echt interessieren, ob das wirklich nur ein Amerika-Phänomen ist oder ob ihr da sagt, nee, das macht man hier heutzutage auch nicht mehr. Und ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.